Und nichtsdestotrotz versuche ich nicht, etwas in die Bibel hineinzulesen, sondern herauszulesen. Und ich möchte mit euch diesen Text lesen. Ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 10. Man muss wissen, kurz davor, dann versteht man den Kontext auch, kurz davor hat Jesus die 12 Apostel ausgeschickt. Mit einem Auftrag, geht in die Städte und Dörfer, predigt das Evangelium und so weiter. Und wie auch immer ihr aufgenommen werdet, bleibt oder geht weiter. Und so steigt der Text quasi mit dieser Information ein, ab Lukas 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie mit und zog sich abends zurück nach der Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmenge es erfuhren, folgten sie ihm, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die Heilung brauchten, machte er gesund, und der Tag aber begann sich zu neigen, und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm: Entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kauften. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so, und sie ließen sich lagern. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt, und es wurden aufgehoben von ihnen an Brocken, was übrig war, 12 Handkörbe voll. Soweit der Text. Und als ich über diesen Text gebrütet habe, kamen mir übliche Appelle wie: Gebt ihr ihnen zu essen? Ich glaube, in meinem Dienst habe ich sicher auch schon mal so eine Predigt über diesen Text gehalten. Oder die Jünger, die Zweifler, wenn sie sagen: Schickt die Leute nach Hause, das Land ist öde, ich bin überfordert, bitte nicht mit mir, also plan mit anderen. Dann wissen wir solche Hintergrundinformationen: Es ist nicht die Speisung der 5000, sondern der 5000 Männer plus Frauen und Kinder, das ist noch viel mehr. Aber das ist in unserer heutigen gendergewandten Zeit schon fast diskriminierend, dass hier nur die Männer benannt werden. Sehr problematisch in der Gleichberechtigungsdebatte. Und auf einmal untersuchte ich den Text nochmal unter dem Aspekt: Was steht eigentlich über Jesus in dem Text? Ja, er selber sagt nichts über sich, wie vielleicht an anderen Stellen, wo die großen, wer er ist, dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Tür, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weinstock, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte. Er sagt nichts in diesem Text über sich. Und doch sagt der Text unheimlich viel über Jesus. Und zwar ganz verschiedene Facetten. Wenn wir lesen in Lukas 9, Vers 10, also im ersten Vers: Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach der Stadt mit Namen Bethsaida. Und dann fiel mir auf: Jesus ist der Zuhörer. Die Apostel haben in Jesus jemanden, der ihnen zuhört. Wisst ihr, wir dürfen kommen mit unseren Erlebnissen, ob sie gut oder schlecht sind. Jesus hört uns zu. Das finde ich schon mal eine geniale Offenbarung. Was gibt es manchmal auch unter Christen so vielleicht verschüchterte Menschen, die jetzt auch nicht die Wahnsinnszeugnisse erleben? Ach so, ich bin ja vorher an der Tankstelle mit einem Rocker zusammengestoßen, der war tätowiert und voller Piercings und so. Und ich habe nur gesagt, Jesus liebt dich, und der ist in Rotzen Wasser ausgebrochen und hat sich bekehrt und gefragt, wo muss ich jetzt hier zu gehen? Und dann sagst du, ich habe eigentlich gar nichts erlebt, außer mich geärgert, dass die Spritpreise immer teurer werden. Wisst ihr, Jesus ist der Zuhörer. Er hält es auch aus. Und hier heißt es in dem Text, die Jünger, die Apostel erzählten ihm alles, was sie erlebt haben. Hey Leute, wir können Jesus alles erzählen. Er hält es aus. Er kommt mit unserem Ärger, mit unserem Frust, mit unseren tollen Erlebnissen, mit dem, was super gelaufen ist. Er hört uns zu. Und das finde ich so genial. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir uns immer wieder am Tag Zeit nehmen. Manche machen das ganz festgelegt in einem guten Ritual. Andere sagen, ich erlebe das so den Tag über. Aber Hauptsache, du weißt, dass du in Jesus einen Zuhörer hast. Dann geht's weiter. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. Weil wir wissen ja, sie sind abseits in die Stadt mit Namen Bethsaida unterwegs gewesen. Und dann heißt hier, als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. Und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Jesus, der Lehrer, der ganze Menschenmassen lehren kann und sie nicht abweist, müssen uns das so vorstellen, das war eigentlich schon, was die erlebt haben. Diese Einsatzwoche war nicht wie so ein Samstag, Arbeitstag, für ein paar Stunden die Gemeinde auf die Reihe bringen. So, das kriegen wir alle gut unter in unserem Alltag. Sondern das war so eine ganze Woche oder vielleicht mehrere Wochen, die im Einsatz für Jesus waren. Sie kommen, sie haben in Jesus einen Zuhörer, aber als sich das Ganze öffnet oder öffentlich wird, hat Jesus nicht gesagt, ey, jetzt lassen wir uns mal in Ruhe, weil die hatten jetzt schon viel Stress, so, sondern jetzt begann quasi die Extraschicht. Und Jesus ist der Lehrer, der ganze Menschenmassen lehren kann. Für ihn ist es überhaupt kein Problem, vor vielen tausend Menschen zu reden und sie zu fesseln mit dem, was er sagt. Und dann lesen wir, Jesus ist der Heiler. Ich persönlich, ich möchte viel kühner werden, wenn Menschen krank sind oder Beschwerden haben, dass ich ihnen Gebet anbiete, weil ich den besten Heiler und Menschenversteher kenne. Ich habe gerade rechtzeitig, bevor die Tests anfangen, was kosten, eine Corona-Infektion bekomme. Manche sagen, Gott sei Dank. Bei mir ist es so gewesen, ich hatte 39 Grad Fieber, Kopfweh, konnte nichts machen. Und habe das in eine Gruppe von Freunden geschrieben, ey, mir geht's ganz dreckig, ich habe Corona, Schnelltest sagt schon. Und dann hat einer gleich bei mir angerufen. Und er sprach in mein Leben rein und sagte, David, das wird dir nicht zum Nachteil sein. Und ich segne dich und ich bete für dich, dass du gestärkt aus dieser Zeit hervorgehst. Und das war der Hammer. ungebeten hat er für mich gebeten. Manchmal, wenn es ins Dreckige geht, wenn wir so im Kontext der Gemeinde sind und jeder hat so seine Aufgaben, ist so da und auf einmal ist jemand weg oder kommt nicht, wundern wir uns einfach, dass der schon länger nicht mehr da ist oder so. Oder ruf mal an, wie geht's dir, was ist eigentlich? Und wenn es dem Dreckige geht, ich mache euch Mut, erlaubt, füreinander zu beten, erlaubt für andere zu beten. Und mir ging es persönlich so, also ich habe schon manche Erkältung gehabt, die war viel schlimmer, wie diese 2 Tage Fieber, 1,5 Tage Fieber und dann nur ein bisschen Kopfweh und dann ging es eigentlich schon relativ gut. So, ich weiß von, aus meiner Verwandtschaft hatte auch jemand jetzt aber neulich Corona, wir haben uns nicht voneinander angesteckt. Und bei dem waren das echt 3 Wochen knüppelharte Erkältungserscheinungen mit Erschöpfung und allem. Also es mag mitunter schon schwere Verläufe geben, bei mir war es sehr mild. Aber vielleicht auch, weil einer gleich ganz kühn gebetet hat und mit vollem Glauben dabei war. Leute, lasst uns doch viel kühner daran gehen und sagen, Jesus, wenn du der Heiler bist, dann kannst du auch mich gebrauchen und dann möchte ich für die Leute beten, denen es nicht gut geht. Vers 12 heißt es, der Tag aber begann sich zu neigen und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm, entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Wenn man so die Apostelgeschichte liest, dann kriegt man irgendwann mal mit, dass Paulus so lang gesprochen hat, bis einer aus dem Gebälk eingeschlafen ist und runtergeflogen ist in die Scheune, hätten wir gesagt. Der hat einfach zu lang gepredigt. Ich hoffe, ich predige heute nicht zu lang für euch. Aber was mir hier auffällt ist, dass Jesus sich für die Leute echt Zeit nimmt. Der hatte keinen Termindruck, der wollte nicht woanders hin, sondern er war genau hier am richtigen Ort. Und das war auch für ihn gar nicht wichtig, wie das da draußen ist, dass es dunkel wird und so weiter, öder Ort, Israel. Er nimmt sich Zeit für Menschen. Hey, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich echt Zeit für uns nimmt. Vers 13, er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und hier im Lukas wird noch nicht mal berichtet, dass sie es gar nicht selber hatten, sondern dass sie einen Jungen gefunden haben, der mit dem Proviant ausgestattet war. Sondern wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kaufen. Und da merkt man schon fast einen Sarkasmus von den Jüngern. So, du willst doch nicht, dass wir da jetzt losgehen. Wir können ja nicht einen Foodtruck bestellen, der jetzt für jeden der Hamburger und Currywurst herbringt oder was auch immer wir uns da vorstellen. So einen Hähnchenwagen bestellen. Wir 12 Mannequins, nachdem wir schon ganze Woche lang voll im Einsatz waren, du glaubst schon wohl nicht oder du willst schon wohl nicht am Ende, dass wir hingehen. Jesus ist hier der Herausforderer. Ich ertappe mich häufig bei dem Gedanken, Gott, wenn ich du wäre, ich würde es ganz anders hier machen. Gott, wenn ich du wäre, ich würde Gemeindearbeit eigentlich nicht manchmal mühsam machen. Da machst du Einladung, da bist du mit Flyer und dies und jenes. Und die ganzen Leute haben gar keinen Bock und kommen gar nicht. Und du hast 10-mal eingeladen und so. Und dann gibt es auch noch Dienste wie Toilettendienst. Gott, wenn das doch dein Reich ist, dann müsste doch sowas von selber gehen. Selbstreinigende Toiletten, die nicht extra kosten und so weiter für Gemeinden. Gott, wenn ich du wäre, ich würde es ganz anders machen. Aber dann stelle ich immer wieder fest, Jesus braucht meine Ratschläge überhaupt nicht. Jesus braucht meine Ratschläge nicht. Also bevor wir Jesus sagen, wie er handeln soll, sollten wir uns eher fragen, wie Jesus handeln würde. Oder zu Neudeutsch, what would Jesus do? In der Situation, in der wir denn gerade stecken. Und hier ist schon spannend, dieses gebt ihr ihnen zu essen. Jesus braucht nicht unsere Einschätzung, Empfehlung, sondern wir dürfen eher fragen, wie würde Jesus handeln? In Vers 14, denn es waren etwa 5000 Männer, er sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen sich lagern. Und dann würde ich sagen, Jesus ist der Anweisunggeber. Jesus, darf er uns Anweisung geben? Jesus, der Anweisunggeber, der den Überblick bewahrt. Und er stellt hier einfach eine folgende Aufgabe fest. Wie isst man eigentlich einen Elefanten? Wer weiß es? Scheibchenweise. Stückchenweise. Wenn der Berg an sich zu groß ist, den du zu bewältigen hast, dann musst du ihn in kaubare Einheiten runterbrechen. Überforderung ist dann, wenn du den ganzen Berg vor dir siehst, wenn du die ganzen Leute vor dir siehst. Aber in dem Organisationstalent ist zu sagen, ich mache das in übersichtliche Einheiten. Und so gibt Jesus die Anweisung, lasst die Leute zu je 50 oder 100 Lagern, so Versorgungseinheiten machen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber Gott vertraut uns eine übersichtliche Einheit von Menschen an, die wir bedienen können oder denen wir dienen dürfen. Und dann frage ich mich, hey Leute, wie ist es, darf Jesus uns auch sagen, was wir tun sollen? Und da möchte ich uns echt immer wieder neu herausfordern. Sagen, hey, ihr müsst nicht eine Bürde für ganz Oberschwaben und für von Bodensee bis nach Stuttgart haben. Es reicht, wenn ihr sagt, hey, wir haben Wurzach. Wir haben hier einen Gemeindepunkt, einen Sammelort, einen Radius von, was weiß ich, 5, 10, 20, weiß nicht, wie weit ihr herkommt zur Gemeinde, 30 Kilometer. Ich versuche es mal mit meiner Straße. Ich will dort, wo ich wirken kann, in der Schule, bei der Arbeit, im Seniorenheim, wo auch immer du bist, in der Kur, ich kann da mein kleines Lichtchen sein. Ich habe neulich jetzt gerade mit einem Bekannten gesprochen, der ist nicht gläubig, gar nichts. Und er hat mir sein Leid geklagt mit seinem doofen Nachbar, der wo völlig uneinsichtig ist und ignorant und so. Und jetzt hat er eigentlich die Schnauze voll und jetzt wird er das Ganze nur noch über Anwalt und Gericht machen. Und dann habe ich so einen Tag später ihn nochmal angesprochen und sagte, bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Ich würde um jeden Preis Frieden halten. Das ist ein russlanddeutscher Kerl. Dann habe ich gesagt, wenn ich du wäre, ich würde eine Flasche Wodka kaufen. Würde mit dem Nachbar sagen, wie können wir uns einigen? Dann sagt er, ich mag kein Wodka. Ich sage, ist egal, mach was anderes. Jetzt ist der ja nicht gläubig. Kein Wunder, tickt der so. Wie oft haben wir mit unseren Nachbarn als Christen echt vielleicht Probleme und wir sind irgendwann an dem Punkt, wo wir die Schnauze voll hätten. Gott hat dich an einen Platz gestellt, nicht per Zufall. Und ich glaube, für uns ist es ein unheimlich wichtiges Zeugnis. Da gucken Leute von außen drauf. Wie kann ich mit Nachbarn, wie kann der mit Schrulligen, mit Dummen, mit nervigen Nachbarn, Leute, die, wenn wir doch am Sonntag entspannt auf der Terrasse sitzen wollen, er auf einmal seinen Rasen mäht, weil er den Tag des Herrn heiligen will, und irgendwann schreien wir rüber, was er denn für ein Idiot ist oder so. Ich glaube, Gott ist vielleicht gerade heute dran, an dem Punkt bei uns auch etwas, wie sind unsere Beziehungen auf der Arbeit, mit der Nachbarschaft in der Straße, welchen Ruf genießen wir? Anweisung zu je 50 zu lagern. Kleinere und größere Einheiten, die wir handeln können. Und dann heißt es hier, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt, und es wurden aufgehoben von ihnen an Brocken, übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Und ich denke fast, Jesus, der Wunderwirker, ist eigentlich zu klein gegriffen. Ich würde sagen, Herr Jesus verachtet das Wenige erstmal nicht. Er erkennt das Potenzial. Er hat göttliche Mathematik. Am Anfang schuf Gott, heißt es in Genesis. Und ich habe mich mal mit einem alten, erfahrenen Pastor unterhalten, während wir auf Missionsreise nach Rumänien waren. Und er sagte zu mir, David, weißt du, was das größte Potenzial im ganzen Universum ist? Was die größte Entfaltungsmöglichkeit hat? Das Nichts. Weil Gott aus dem Nichts alles gemacht hat. Und dann denke ich, mit was von einem großartigen Gott haben wir es zu tun? Einer, der nicht sagt, wie, das kannst du jetzt gerade palten. Die 5 Brote und 2 Fische, die reichen ja nicht mal für die Hälfte von den Jüngern. Kann jeder mal einmal abbeißen und fertig. Manchmal sind wir mit unserer Einschätzung, was haben wir eigentlich beizutragen? Was können wir Jesus bringen, haben wir recht reduzierte Gedanken. Gut, es gibt auch die anderen, die sich total überschätzen, aber häufig sind wir eher die Zaghaften, die denken, jetzt, ich bin ja die Jüngste von 7 Kindern und meine Frau ist Einzelkind. Und wir haben grundunterschiedliche Vorgehensweisen. Wenn meine Frau irgendwas hat, dann ist die so dumm und will das mit allen teilen. Und ich als Jüngster von 7, der quasi gesagt hat, ich weiß, es reicht nicht für alle. Wir tun jetzt so, als hätten wir es nicht, und wenn die weg sind, dann futtern wir es. Und merkt dann so, boah, meine reduzierte Vorgehensweise, dass ich denke, weil es nicht für alle reicht, behalte ich es halt für mich. Jesus verachtet das Wenige nicht. Guck in deine Hand, in dein Talentportfolio, guck in deinen Geldbeutel und dann denkst du bei allem, uiuiui, gähnende Leere. Jesus verachtet das Wenige nicht und er kann damit viel machen, weil er eine ganz andere Mathematik fährt. Wenn du dich wie eine Null fühlst, hat Reinhard Bonnke einmal gesagt, dann komm zu Jesus, der die Nummer 1 ist. Und im Universum seid ihr dann zusammen schon 10. 0 und 1 gibt 10. Und wenn sich nochmal eine Null dazustellt, dann sind wir schon 100. Und wenn nochmal eine Null dazukommt, dann sind wir schon 1000. Jesus ist voll Glauben. Er ist voll Vertrauen, dass er im Einklang mit seinem Vater im Himmel agiert. Er ist der Beschenker der 12 Apostel, die Extrameile schon gegangen sind. Da war eher die Panik, reicht's denn überhaupt für die ersten paar Leute und dann wird's zu Ende sein. Wir wissen, es war irgendwie symbolisch gemeint. Jesus hat sie beschenkt, so viel, dass sie es gar nicht tragen konnten. Gut, ich frage mich, das ist auch ein anderes Thema, so ein angebissener Fisch und nur so runtergerissener Stück Brot, in Corona-Zeiten eh schwierig, will ich das nur mit heimbringen, sag, guck mal, was ich alles habe. Ich gehe mal davon aus, dass wenn Jesus was macht, das schon appetitlich und ästhetisch war und lecker. Und dann haben die eigentlich so viel Zeug gehabt, dass sie es gar nicht essen konnten und auch wieder mit Nachbarn teilen mussten, da die Kühlmöglichkeiten sagen, und weil Liebherr hat da noch nicht so viele Kühlschränke auf den Markt gebracht. Bei der Vorbereitung habe ich mich ständig gefragt, was ist die Hauptstory und was sind die Nebengeschichten? Und erst als ich gemerkt habe, dass die Hauptbotschaft ist, was die Story über Jesus offenbart, hat das Ganze einen Sinn gemacht. Und so lesen wir in diesem Text, in der Speisung der 5000, zusammenfassend, Jesus ist der Zuhörer. Jesus ist der Lehrer. Jesus ist der Heiler. Jesus nimmt sich Zeit für die Menschen. Jesus der Herausforderer. Jesus der Anweisungsgeber. Und Jesus der Wunderwirker. Und so hoffe ich, dass uns vielleicht die Person von Jesus, auch wenn wir ihn schon kennen und mit ihm unterwegs sind, sich so ganz neu in seiner Größe offenbart hat, so wie es die Jünger nach diesem Erlebnis auch gemacht haben. Und ich möchte beten mit uns. Und ich möchte beten vielleicht für Einzelne, die sagen, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mich entweder entmutigt fühle, ich fühle mich ertappt, weil ich Probleme mit meinen Nachbarn habe oder mit Familie oder sonst wem. Ich fühle mich ertappt, dass ich denke, was kann ich schon beitragen? Die anderen sind alle viel talentierter. Ich möchte für dich beten. So, lass uns jetzt eine Atmosphäre auch einfach nutzen. Nochmal die Gegenwart Gottes, wo er, Gott, in unser Leben hinein sprechen darf. Halleluja.